heute im Gespräch mit
Peter Haslach
von
der Sennerei Gunzesried. Tradition ist wichtig, aber sie lebt mit der Innovation. Es gibt ja diesen tollen Spruch, die Weiterentwicklung ist nicht das Übergeben des Feuers und nicht das Aufbewahren der Asche, sondern man muss eher das Feuer am Leben erhalten und das Feuer verzehrt Sachen und macht neue draus. Und das finde ich einfach wichtig. Es braucht beides. Es braucht die Standhaftigkeit, die Geerdetheit der Tradition und den Mut zur Innovation. Das Schönste dann eigentlich ist bei uns jetzt im Speziellen, ich mache heute einen Käse, der kommt morgen ins Salzbad, dann liegt er 3 Monate im Regal und nach 3 Monaten kann ich ihn selber probieren und kann sagen, war halt schlecht, war ein schöner Tag. Ein Betrieb, der überlebensfähig sein will, muss sich auch den Gegebenheiten anpassen und muss auch immer weiterlaufen, muss weiter sich weiterentwickeln, darf nicht stehen bleiben.
Es sind die Mechler, die das Allgäu seit jeher zu einer lebenswerten und innovativen Region machen. Diejenigen, die Dinge anpacken, die mutig neue Wege gehen, Probleme zu Aufgaben machen und Lösungen finden. Diejenigen, die zusammenhalten und gemeinsam für das Allgäu einstehen. Im Ursprung bedeutet das Allgäuer Mechlertum vor allem, clevere Lösungen im Bereich des Handwerks oder in der Landwirtschaft zu finden. Regionalität, Nachhaltigkeit und Tradition standen im Vordergrund. Auch heute prägen Mechler das Unternehmertum im Allgäu. Mit zukunftsweisenden Innovationen und nachhaltigem Unternehmergeist gestalten sie die Zukunft des Allgäus mit. In unserer neuen Miniserie widmen wir uns deshalb genau diesen Frauen und Männern. Viel Freude beim Zuhören bei der Reihe Mechler, Macher, Zukunftsgestalter. Peter Haslach.
Ja.
Genau. Herzlich willkommen im Podcast Bus. Ich freue mich total, dass ich hier stehen darf, hinter der Sennerei Gunzesried, im Regen. Du hast deinen eigenen Kaffee mitgebracht, habe ich gesehen.
Das war eigentlich die notgedrungen, weil man dachte, ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, bis du kommst. Und die waren dann doch nicht mehr da, die 5 Minuten, jetzt habe ich ihn halt mitgebracht.
Okay, verstehe. Eine Frage, die mir so beim Herfahren kam, die jetzt aber eigentlich hier mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hat. Wie groß ist das Vergehen, bei jemandem, der eine Sennerei betreibt, mit einer Haarmilch aufzutauchen?
Also tatsächlich nicht allzu groß, weil es ist doch im Allgäu auch eine gewisse Toleranz da gegenüber anderen Kulturen und anderen Geschmäckern. Und wir wissen, dass nicht alles so gut sein kann wie unsere Milch. Und darum, ja, die gibt es und es ist, man wird nicht exekutiert.
Okay, gut. Gut, jetzt zu den schönen Themen. Und zwar geht es nämlich in dieser Miniserie, die wir hier gestartet haben, ums Allgäuer Mechlertum. Und da wollte ich dich fragen, was kommt dir als erstes spontan in den Sinn, wo du das letzte Mal Mechlertum bewiesen hast, wo du irgendwas dir ausgedacht hast, umgesetzt hast, dich nicht von Problemen aufhalten lassen hast?
Ich habe unseren Schmierroboter zerlegt. Und das, obwohl ich nicht viel mit der Technik zu tun habe, aber ich habe gehört, dass ein Lager kaputt ist und dann habe ich angefangen, das Ding auseinander zum Schrauben. Und ich hatte kurzfristige Zweifel, ob das so eine gute Idee war. Aber tatsächlich, es funktioniert und läuft wieder. Und ja, das war erst vor 2 Wochen. Und man kommt immer wieder an Punkte, wo man sagt, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich setze mich hin und schaue, dass das Ding wieder funktioniert oder dass ich das Problem aus der Fiers kriege oder ich suche ewig irgendjemand, wo mir das macht. Und ich bin ein Typ, wo dann eher sagt, komm, mache. Nicht rumjammere und nicht rumplärre, sondern schaue, wie man das Ding irgendwie wieder zu laufen kriegt und wie man das Problem aus der Fiers kriegt, egal was es ist. Und also das ist eigentlich Standard.
Mhm. Wie lange hast du es aufgeschoben? Wie lange hast du gehofft, dass sich das Problem wieder von selbst löst?
Naja, so viel technisches Bewusstsein habe ich dann doch so, dass wenn man Geräusche hört, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man wartet, bis man es nicht mehr hört, aber dann funktioniert nichts mehr. Oder man schaut, dass man es macht, bevor nichts mehr funktioniert. Also ich habe es nicht lang vor mir hergeschoben, 2 Tage, bis okay. Ich das Ersatzteil gehabt habe und dann haben wir es gemacht.
Okay, und jetzt nehmen wir uns noch ganz kurz mit, was ein Schmierroboter tut.
Er holt selbstständig 30 Kilogramm schwere Bergkäseleibe aus dem Regal raus, dreht sie um, reibt sie mit Salzwasser ein und tut sie wieder ins Regal rein. Bis vor 3 Jahren haben wir das alles menschlich selber gemacht. Aber tatsächlich ist es so, es ist eine schöne Arbeit, es ist schon fast eine meditative Arbeit. Man ist im Keller, man hat seine Ruhe, man hat sein eigenes Tempo. Es ist niemand da, wo ihn irgendwie stört oder stresst, weil es ist eine Arbeit, wo gemacht werden muss. Aber es ist mittelfristig nicht gesundheitsfördernd. 30 Kilogramm schwere Bergkäse rum zum Trager und das dann halt doch so viele, dass es am Tag durchaus mal 15 bis 18 Tonnen sind, was man Tant nimmt. Und aus dem Grund und auch, weil man einfach keine Leute mehr findet, die das machen, haben wir uns in der Schweiz einen mechanischen Mitarbeiter gekauft, der das selbstständig macht.
Macht er das gut?
Meistens. Ist auch nur ein Mensch. Hat auch gute und schlechte Tage.
Ja.
Genau.
Okay. Und hätte es nicht auch die Option gegeben, die Laibe kleiner zu machen? Leichter?
Nicht bei uns. Zum einen, weil das produktionsbedingt, wir sind auf diese Größe eingerichtet. Das heißt, unsere Bergkäse haben einen Durchmesser von 58 cm und sind im Normalfall zwischen 25 und 30 Kilo schwer. Das ist alles so gemacht. Und auch wenn man sie kleiner macht, müsste man dann mehr machen, dann wird es im Platz wieder schwierig. Also das kann man nicht einfach so die Größe ändern. Das ist auch schwierig.
Mhm. Es wäre wahrscheinlich auch ein Crash mit der Tradition.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Bergkäse hat diese Größe mit circa 25 Kilogramm. Und ist halt so.
Genau. Okay, keine weiteren Fragen. Lass uns mal ganz kurz ein paar Rollen rückwärts machen. Und zwar, wie war denn dein Weg zu der Sennerei hier?
Das war ein kreativer Weg. Nein, nicht so geplant. Das ist ja so, diese Sennerei gehört ja jetzt nicht einer Person, sondern ist eine Genossenschaft. Das heißt, die gehört tatsächlich den Bauern. Es gibt eine Vorstandschaft. Es sind alles Bauern aus diesem Tal. Der weiteste ist 2,5 Kilometer weg. Also wenn es regional gibt, dann bei uns. Und ich bin einer der Bauern. Und vor 22 Jahren hat man mich gefragt, ob ich den Job des Rechners übernehmen will. Ich mache jetzt kurz mal einen Untertitel hin. Steht Buchhalter. Der letzte Buchhalter hat den Job gerade 50 Jahre gemacht. Der war 78 und mit 78 hat er gesagt, er mag jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann ist man zu mir gekommen, weil ich eine technische Ausbildung gehabt habe auch. Ich habe Kommunikationstechniker gelernt. Dann haben wir gesagt, du weißt, wie man mit Computer umgeht. Du weißt, wie man den ein- und ausschaltet. Also machst du das. Okay, das wollen wir schon schaffen. Die paar Rechnungen da schreiben und ein bisschen was zahlen und so. Das ist ja kein Problem. Gut, dann habe ich das übernommen. Wie gesagt, relativ blauäugig. Und die letzten 20, 25 Jahre hat sich dieses Bild aber extrem gewandelt. Sprich Digitalisierung, Internet, Online-Shop, E-Mail, die ganze Geschichte ist sehr umfangreich geworden. Aber wie gesagt, ich bin über den Job des Rechners, des Buchhalters, da reingestolpert und mache das jetzt seit 24 Jahren und es funktioniert. Und so bin ich dazugekommen und es hat immer wieder eine Herausforderung gegeben, sei es aus personaltechnischen Gründen, dass man jemanden im Laden braucht hat, weil halt gerade jemand gekündigt hat oder krank war, dann hat man Käse verkauft. Oder wenn ein Sen nicht kann, dann ist es jetzt auch so, dass ich praktisch zur Not Käse kann, dass es auch funktioniert. Ich kann vorne Milch reinschütten, dahinter kommt Käse raus, mehr braucht es nicht. Und so bin ich eigentlich in den Betrieb reingekommen und klappt ganz gut.
Und was ist jetzt deine aktuelle Aufgabe?
Facility Manager.
Hausmeister.
Ja. Nein. Eigentlich, wie gesagt, meine tatsächliche Aufgabe ist die Buchhaltung, das Büro, die ganze Rechnungsstellung, das ganze Zeug. Es ist aber in einem kleinen Geschäft immer irgendwo irgendetwas und ich kümmere mich eben auch um technische Probleme. Wenn einmal eine Maschine irgendwo ein Problem hat oder sowas, dann schaut man, dass man sie wieder zum Laufen kriegt oder dass man zu jemand geht, der sie zum Laufen kriegt. Und wie gesagt, wenn es vom Personal her brennt, dann mache ich auch nochmal einen Käse. Aber der Hauptjob ist eigentlich Büro. Im Hintergrund schaue, dass die Maschine läuft.
Ist jetzt aber deine Hauptleidenschaft Käse oder Buchhaltung?
Die Mischung. Mhm. Es ist tatsächlich das Schöne daran, dass ich alles mache. Auch wenn es furchtbar nervig ist, weil man wegen jedem kommt, wegen allem kommt. Aber es ist auch das Schöne. Ich hocke gerne mal 3 Tage am PC und mache, wie gesagt, Buchhaltung, schaue, dass das alles funktioniert, dass es alles stimmt, dass die Bilanz vorbereitet wird für den Jahresabschluss und so weiter, solche Geschichten. Aber ich hocke auch gern mal in der Produktion drin und mache einen Käse, weil das einfach auch ein ganz anderes Klima wieder ist, ein ganz anderes Umfeld, ein ganz anderes Leben schon fast. Und gerade dieser Wechsel finde ich furchtbar spannend und finde ich toll.
Mhm. Beschreib mal dieses andere Leben da eben beim Käse machen. Was macht da den Reiz aus?
Im Büro da gibt's feste Regeln. Da muss ich sagen, das muss ich so machen, das muss ich so machen und zwar zu dieser und dieser Zeit, an dem und dem Datum muss ich meine Steuererklärung abgeben, an dem Tag muss ich die Lohnabrechnung machen. Beim Käse geht es sehr viel um Gefühl. Da ist es eine Gefühlssache, da nimmt man sich die Zeit, sich auf das Produkt einzulassen, sich auf das Lebensmittel einzulassen und steht oft bloß da und schaut das Produkt an und schafft mit dem und begleitet es, dass es ein gutes Produkt wird. Es ist auch anstrengend, es ist auch Stress. Es gibt genauso viele Punkte, wo man sagt, ach, jetzt müssen wir ein bisschen schneller schaffen, dass wir fertig werden. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einem eine Ruhe, wenn man eine Arbeit hat, wo man weiß, man kann nichts verreißen, man kann es nicht übertreiben, sondern diese Milch, der muss jetzt die Zeit lassen, dass sie gerinnt, dass sie schneiden kann, dass sie den Käsebruch machen kann. Den Bruch muss sie dann langsam erwärmen. Und da gibt es einfach diese fixen Abfolgen, wo man aber dabei sein muss und sich mit dem Produkt auseinandersetzen muss und wo man aufgehen kann in dem Produkt. Und das Schönste dann eigentlich ist bei uns jetzt im Speziellen, ich mache heute einen Käse, der kommt morgen ins Salzbad, dann liegt er 3 Monate im Regal und nach 3 Monaten kann ich ihn selber probieren und kann sagen, war halt schlecht, war ein schöner Tag. Kommt auch vor, dass man sagt, war halt ganz ein schöner Tag. Es ist ein Handwerk, es ist ein lebendiges Lebensmittel. Wir machen hier natürliche Produkte, denen wir auch den Raum lassen, sich natürlich zum Entwickler. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach was Schönes, wenn ich von Anfang bis Ende das sehe. Das ist dieser Teil der Produktion, was einfach Spaß macht, was diesen Lebensweg des Lebensmittels zum Begleiter. Und wie gesagt, dann ist es aber auch mal schön, was anderes zu machen und einfach ins Büro zu hocken und da meine stupide Arbeit zu machen, ohne. Oder wo ich einfach ganz, ganz anders agieren und denken muss.
Ja. Wie viel ist da dann bei deiner Arbeit, jetzt speziell in Bezug auf den Käse, wie viel ist da Tradition bewahren, Tradition schützen und wie viel ist da auch Innovation?
Es gibt eine Tradition, aber die Tradition lebt, würde ich mal sagen. Ich darf es nicht sagen, das hat man schon immer gemacht, das machen wir immer so. Ich habe schon hier Sender und Leitkit, wo einfach ja, das so machen, wo sagen, wir haben doch ein gutes Produkt, das ist doch gut, da ändere doch nichts. Aber auch an was Guten kann man was besser machen. Und Tradition ist wichtig, aber sie lebt mit der Innovation. Es gibt ja diesen tollen Spruch, die Weiterentwicklung ist nicht das Übergeben des Feuers und nicht das Aufbewahren der Asche. Sondern man muss eben das Feuer am Leben erhalten und das Feuer verzehrt Sachen und macht neue draus. Und das finde ich einfach wichtig. Es gibt Tradition, es ist eine traditionelle kleine Sennerei mit 12 Bauern, alle aus dem Tal, wo einfach die Milch daherbringen und wo traditionell ihren eigenen Käse machen und das alles selber vermarkten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz brauche ich Innovation. Sei es technischer Art in der Ausstattung des Betriebs, in Weiterentwicklung vom Betrieb und von der Ausstattung, als auch bei der Entwicklung von Produkten brauche ich auch eine gewisse Innovation. Also wie gesagt, es braucht beides. Es braucht die Standhaftigkeit, die Geerdetheit der Tradition und den Mut zur Innovation.
Jetzt hast du schon gesagt, 12 Bauern hier im Tal. Wie ist da das Miteinander aufgebaut? Ist da alles einfach in seinen festen Strukturen, wie es schon immer war? Oder wird da auch immer wieder mal irgendwie neu gedacht?
Also da ist es tatsächlich so, dass man schon relativ konservativ ist in der bäuerlichen Umgebung, also bei den landwirtschaftlichen Betrieben. Nichtsdestotrotz, ein Betrieb, der überlebensfähig sein will, muss sich auch den Gegebenheiten anpassen und muss auch immer weiterlaufen, muss sich weiterentwickeln, darf nicht stehen bleiben. Nichtsdestotrotz ist ja die Landwirtschaft an sich sehr oft, oder sagen wir mal so, es ist oft eine konservative Geschichte, wo es sich einfach auf einem schönen Niveau langsam weiterentwickelt, wo Zeit braucht. Aber das darf es auch haben und wir sind jetzt nicht so, dass man in dem Fall Altbacher ist, aber da ist es schon tatsächlich so, dass man noch mehr Tradition hat, als wir jetzt zum Beispiel in der Sennerei.
Und wie muss man sich diese genossenschaftliche Struktur hier vorstellen?
Also es ist tatsächlich so, dass die von den 12 Bauern gibt es eine Vorstandschaft. Die schauen, dass der Betrieb läuft, dass es funktioniert. Und es gibt keine großartige Geschäftsführung oder so etwas, wo nur Geld kostet, sondern man macht eigentlich alles selber und schaut, dass es funktioniert. Man hockt zusammen, entwickelt Strategien für die Zukunft, ob man was baut, ob man was investiert, ob man wie es mit Personalentwicklung weitergeht, wie es mit Absatzstrategien vor sich geht. Da hockt man einfach zusammen und schwätzt und tut und kommen dann oft gute Ideen raus, wo man sich einfach weiterentwickelt. Und wie gesagt, das ist eigentlich das Schöne, es ist tatsächlich diese ursprüngliche Genossenschaft. Es sind wirklich, man hockt zusammen und denkt und schwätzt und dann machbar.
Mhm. Siehst du auch irgendwelche Nachteile in so einer klassischen Genossenschaftsstruktur? In eurem Fall jetzt?
Es ist oft schwierig, weil es 12 verschiedene Caps sind. Und es ist immer jemand da, wo nicht zufrieden ist, wo gerne eine andere Lösung hätte. Und ja, da ist es ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, es ist auch eine Herausforderung und die muss man meistern, dass man möglichst viele, im Idealfall alle mitnimmt, ins Boot setzt und den Weg weiter beschreitet.
Jetzt haben wir da relativ viel über eben diese quasi kulturelle Nachhaltigkeit gesprochen, gesellschaftlich irgendwie auch. Und es gibt aber noch einen anderen Punkt, wo du auch für Nachhaltigkeit stehst, und zwar in einer ganz anderen Richtung. Und zwar, ganz Mechler, hast du gemerkt oder hattest du die Idee einer Molkevergärungsanlage? Wie kam es dazu?
Ja, Fakt ist, also das ist ja auch eine Entwicklung, eine historische, traditionelle Entwicklung. Nur in den 60er Jahren vom vergangenen Jahrhundert haben die Bauern um die Molke gestritten. Da hat man zu wenig Molke gehabt, da hat der Cent Molke mit Wasser verdünnt, dass jeder ein bisschen was kriegt, weil jeder hat daheim Schweine gehabt. Und die hat man mit der Molke gefüttert. Dann ist die Schweinehaltung immer weiter zurückgegangen, dann hat man irgendwann zu viel Molke gehabt, dann hat man alle möglichen Wege gehabt. Der letzte Punkt war dann, dass man sie an einen Schweinemäster geliefert hat. Das heißt, zweimal in der Woche ist ein Tank-LKW gekommen, hat die Molke mitgenommen und hat sie zusammen an einen Schweinemäster gebracht. Und eine Zeit lang hat sie jeder Bauer mit Hund genommen. Und das ist aber als, ja, waren schwierige Lösungen. Und beim letzten Punkt, aber bei der Lieferung an den Schweinemäster, da ist dann der zu uns gekommen und hat gesagt, ja, er hat jetzt DIN ISO 9001 zertifizierte Schweine. Und die dürfen halt nur DIN ISO 9001 zertifiziertes Futter nehmen. Auf gut Deutsch, er kann die Molke nicht mehr nehmen, darf er nicht. Ja, dann hat man überlegt, was machen wir jetzt? Man ist in alle möglichen Richtungen, hat man einfach gedacht, da ist man auch zusammengeguckt und hat überlegt, was kann man jetzt da machen. Ich habe bei Molke-Trocknungsfirmen nachgefragt, das sind praktisch Firmen, wo die Molke aufkauft und daraus Molke-Pulver herstellt, was durchaus in der Lebensmittelindustrie oder Pharmazie gesucht ist als Zusatzstoff. Aber die erste Frage dann war, seid ihr koscher und halal? Dann habe ich gesagt, ja, ganz sicher. Ja, sie produzieren für den Weltmarkt und da kann man die Molke nur koscher und halal vermarkten. Und da ist dann einfach kurzfristig der sture Allgäuer aus mir rausgekommen und hat gesagt, nee, ich fange das jetzt nicht an. Und dann gesagt, dann haben wir andere Wege gesucht. Unter anderem habe ich selber bei einer Firma angerufen, die Trocknungsanlagen herstellt und habe gefragt, ja, wir sind ein kleiner Betrieb, wir möchten die Molke trocknen. Was ist denn die kleinste Anlage? Dann sagt er, ja, 20.000 Liter. Naja, das ist jetzt blöd, wir haben bloß 3.000 am Tag. Dann sagt er, nein, am Tag, in der Stunde. Dann habe ich gesagt, okay, danke fürs Gespräch, das wird nix. Und ein weiterer Gedanke war tatsächlich, wir bauen selber einen Schweinestall. Wir hätten auch schon einen Bauer gehabt, wo das ein bisschen begleitet hätte, weil ein gutes, nicht stark gezüchtetes Schweinefleisch wäre durchaus gesucht und wäre sicherlich am Markt da, hätte auch in unser Vermarktungsschema reinpasst. Also das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee gewesen. Plus das Hauptproblem ist eigentlich, die Molke ist nach dem Schwein nicht weg. Die riecht anders und sieht anders aus. Und wir in diesem ein bisschen alpineren Voralpengebiet haben nicht die Fläche, um 1000 Kubik Gülle im Jahr auf die Felder zu bringen. Jetzt im Nachhinein mit dieser Nitratproblematik, wo sich die letzten Jahre aufgetan hat, sind wir sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir den Weg nicht gegangen sind. Weil das einfach ja von der Entsorgung von diesem Substrat nach dem Schwein, also sprich die Gülle, schwierig war. Und dann sind wir, oder bin ich noch rumgeruschteln und suchen und machen und schauen, auf eine Firma gekommen, wo in Schweden in einer Molkerei eine Abwasserreinigungsanlage gebaut hat. Und das haben wir dann ein bisschen angeschaut und habe dann mit dieser Firma, die in der Pfalz sitzt, Kontakt aufgenommen Und mit der Firma haben wir dann zusammen eigentlich eine Pilotanlage entwickelt, wo nur Molke reinkommt. Das heißt, da wird nur die Molke eingespeist und wird mit Hilfe von verschiedenen Bakterien so weiter behandelt, dass dieses Abwasser dann so sauber ist, dass wir es in die Kanalisation einleiten dürfen. Und das ist eigentlich das Wichtigste für uns quer, dass wir die Entsorgung der Molke langfristig geklärt haben. Weil alles andere ist immer schwierig. Wegfahren, da brauche ich wieder einen LKW, selber weiterverarbeiten, brauche ich wieder viel Energie, um das zu machen. Und uns war es eigentlich wichtig, dass man langfristig die Molke aus der Viers hat. Ganz einfach. Weil wir zum selber weiterverarbeiten sind wir zu klein. Nein, zum selber weiterverarbeiten sind wir zu groß. Zum weitervermarkten waren wir zu klein. Und wie gesagt, das war immer schwierig. Und dann ist eigentlich, hat man gesagt, ah, das könnte funktionieren. Und als Gurzler hat es eigentlich dieses Produkt Methan oberdruckgeber, wo bei diesem Prozess entsteht und mit diesem Methan wir jetzt einen Großteil unserer Energie einfach gewinnen für unsere Produktion.
Was heißt ein Großteil?
Übers Jahr gesagt circa 70%. Im Sommer sind wir bei 90% ungefähr, was man aus diesem eigenen Abfall eigentlich Energie rausholt für die ganze Produktion. Im Winter brauchen wir mehr fremde Energie, weil es natürlich braucht man Energie zum Heizen, man braucht mehr Energie fürs warme Wasser und so, solche Geschichten. Da ist es ein bisschen schlechter. Aber nichtsdestotrotz, jeder Liter Gas, jedes Kilo CO2, wie man heutzutage so schön sagt, das eingespart ist, das man nicht kaufen braucht und das man nicht freisetzt, ist eigentlich bloß gut. Und es funktioniert.
Mhm. Wie mühsam war es, diese Idee wirklich dann durchzubringen?
Sehr mühsam. Also es gab verschiedene Stufen. Die erste Stufe war praktisch das mit der Firma, wo die entwickelt hat, wo man sie geplant hat. Und dann haben wir gesagt, ja gut, noch 2 Monate war man soweit. Ja, die könnte funktionieren, könnte passen. Dann ist ein großer Punkt gekommen, nämlich die Behörden. Da es sowas in Deutschland noch nicht gibt, war das fast unmöglich zum Bauer. Weil einfach jeder gesagt hat, oh, wir wissen nicht, was da passiert und das ist viel zu klein und tut es euch lieber mit anderen zusammen und macht es zusammen und macht es größer. Die Behörden sind einfach ja manchmal etwas vorsichtig, was verrückte Ideen angeht. Mhm. Wir haben aber das sehr große Glück gehabt, dass zu der damaligen Zeit mir ein Landrat gehabt haben, wo gelernter Sen war. Das war damals der Herr Kaiser und wie gesagt, der hat Sen gelernt und war durchaus ein bisschen ein hemdsärmeliger Landrat, wo man sich heutzutage fast nur mal so vorstellen kann, weil er einfach Sachen gemacht hat, wenn sie ihm plausibel erschienen sind. Mhm. Wenn er gesagt hat, hey, das könnte funktionieren, das könnte gehen, dann hat er gesagt, das machen wir. Und wenn jemand aus seiner Behörde gesagt hat, das geht nicht, dann hat er gesagt, dann machen wir, dass es geht. Und das war das Riesenglück, dass wir den gehabt haben, weil da hat es dann verschiedene Vorbesprechungen und so weiter gegeben, wo man eigentlich schon gesagt hat, ja, das wird nichts, das können wir einstampfen. Und am Schluss des Tages war es dann so, dass eben dieser Landrat gesagt hat, gut, wenn dir das Bauer wendet, dann baut ihr das. Von uns gibt es keine Einwände. Alle haben sich angeschaut, waren verstört, weil man stundenlang darüber geschwätzt hat, dass es eigentlich unmöglich ist. Aber es ist dann so gegangen, der hat gesagt, es wird gebaut und wir haben die Genehmigung gekriegt und es geht. Dann war es soweit, dass wir sie bauen haben dürfen. Dann haben wir sie gebaut und dann haben wir aber das nächste Problem gemerkt. Wir haben eigentlich eine Maschine gedacht, dass das ist. Eine tolle Anlage, wo Pumpen drin sind, wo Ventile drin sind. Das ist ein herrliches Gerät und da drückt man jetzt auf den Startknopf und alles läuft. Nein, diese Anlage ist ein Tier. Es sind Lebewesen da drin, es sind Bakterien drin und die wollen gut behandelt werden. Und die wollen richtig behandelt werden. Und da war es dann auch wieder so, dass wir relativ wenig Fremdwissen gehabt haben, auf das wir zugreifen können, weil es eben so eine Anlage nicht gäbe hat. Es hat ein paar verrückte Köpfe im Breisgau gäbe, mit dem wir in Kontakt gekommen sind. Es hat einen Schweizer Professor gegeben, mit dem wir dann später in Kontakt gekommen sind. Und somit haben dann wir nach 2,5 Jahren waren wir mit der Anlage zufrieden. Mhm. Weil einfach so lange haben wir gebraucht, um uns gegenseitig anzunähern und dass die Bakterien mit uns zufrieden sind und wir mit den Bakterien. Mhm. Und seit ungefähr 5 Jahren, läuft sie eigentlich sehr stabil. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder mal einen Punkt, wo man ja dumm gesagt, einen Tierarzt braucht, wo man einfach schauen muss, irgendwas stimmt nicht, irgendwelche Werte passen nicht in die Bakterien gefällt sind, wir brauchen neue Bakterien, wir müssen ein bisschen was ändern, ein bisschen was schrauben. Gibt es immer noch und ist immer noch eine Herausforderung, aber nichtsdestotrotz, sie läuft und funktioniert und wir sind eigentlich ganz zufrieden damit. Mhm. Und ich würde sie jederzeit wieder machen.
Mhm. Gibt es irgendwas, was du anderen, die vielleicht auch so eine bisschen verrückte Idee haben in Bezug auf Nachhaltigkeit, was du denen gerne mitgeben würdest?
Man muss manchmal ein bisschen stur sein. Man muss offen sein, mit sehr viel Leid schwätzen, sich viel anhören, viele Meinungen anhören. Aber wenn man dann sagt, hey, das ist eine gute Idee und das könnte funktionieren und das gefällt mir, dann muss ich ein bisschen stur sein und schaue, dass ich das auch umzusetzen kriege. Und auch gegen Widerstände, auch gegen Menschen, die meinen, dass es nicht funktioniert. Aber wenn ich selber davon überzeugt bin und wenn ich so viel Information gesammelt habe, dass ich sage, ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, dann einfach dranbleiben und weitermachen und sich nicht von anderen irgendwie das madig machen lassen.
Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch eine bisschen philosophische Frage. Ich habe sogar noch zwei philosophische Fragen. Was meinst du jetzt hier im Gunzelsriedertal, was würde die Allgäuer Natur wohl sagen, wenn sie sprechen könnte? Was würde sie dir sagen, was würde vielleicht sie auch anderen Leuten sagen?
Bleib wie du bist. Da sind wir wieder an dem Punkt von wegen Tradition und Innovation. Man muss innovativ sein, aber man darf weder sich noch unser ganzes Riedertal überfordern. Man muss einfach mit einem gesunden, normalen, vernünftigen Menschenverstand an alles rangehen, alles anschauen, überdenken, Vor- und Nachteile abwiegen und dann einfach weitergehen. Nicht rennen und alles auf einmal machen wollen, sondern einfach weitergehen. Und ich denke, der Allgäuer prinzipiell und der Gunzelsrieder im Besonderen ist durchaus so gestrickt, dass er schaut, dass das, was er hat, dass er mit dem gut umgeht und dass er und alle anderen auch zukünftige Generationen auskommen haben und dass sie eine lebenswerte Umwelt, ein lebenswertes Tal weiterhin haben.
Mhm. Das ist wahrscheinlich jetzt eine ähnliche Frage, bloß andersrum gestellt. Wenn du dich jetzt mal ins 2050-Jahr beamst, was würdest du dir vielleicht auch in Bezug auf Nachhaltigkeit für deine Sennerei, für dein Tal wünschen?
Ja, es ist Gott und schaut, was kann man machen. Was kann man machen? Ich persönlich, das sind ja oft grundsätzliche Einstellungsfragen, was gerade in der heutigen Zeit sehr schwierig ist, seine eigene Meinung zum Vertreter, weil es oft Leute gibt, die eine andere Meinung als die eigene nicht gut akzeptieren. Und das finde ich sehr schade. Aber man muss zu seiner Meinung, zu seiner Entwicklung stehen. Und ich bin auch sicher, dass nicht alles, was wir machen mit unserer Welt, so toll ist. Bin jetzt nicht der Meinung, wir müssen von heute auf morgen alles umdrehen, aber wir müssen schauen, dass wir ordentlicher umgehen. Und wenn ich im Jahr 2050 bin, dann hoffe ich, dass es immer nur Leute gibt, wo mit Vernunft und Verstand die Welt jeden Tag ein bisschen besser macht. Mhm. Wie gesagt, ich will nicht, dass man alles auf den Kopf stellt und alles anders macht, weil das ja viel besser ist, sondern es gibt Traditionen, es gibt Sachen, die sind gut, aber die kann man immer auch noch ein bisschen besser machen. Und wie gesagt, es geht aber um Vernunft und Verstand, dass man das weiterentwickelt und dass man einfach weiter die Augen offen hält und ja, auch in die Umwelt neihört und schaut, was können wir machen und was wäre besser. Also ich hoffe, wie gesagt, dass es weiterhin Köpfe gibt, wo verrückte Ideen haben, die sich trauen umzusetzen und dass es weitergeht und dass es ein bisschen besser weitergeht, als es im Moment ist.
Mhm. Jetzt muss ich nochmal einhaken. Hast du noch eine verrückte Idee im Kopf, so für die nächsten
Jahre? Ich hätte verrückte Ideen, ja. Wir haben zwei verrückte Ideen noch. Mhm. Geht es auch um Energie. Wie kann man unseren Energiebedarf noch senken? Weil jeder weiß, dass das Lebensmittelherstellung eine sehr aufwendige Geschichte ist. Sei es was Wasserverbrauch angeht, sei es aber auch was Energie, Wärme und Strom angeht. Und da sind wir noch ein bisschen am Denken. Zum einen, ich habe es vorher gesagt, wir haben 65-70% der Energie aus unserer Molke. Wie schaffen wir es, diese 30% noch woanders herzukriegen und nicht aus dem Flüssiggas, was wir im Moment haben. Da muss man einfach noch ein wenig schauen, was ist nachhaltig, was kann man mit der Bauern selber noch machen, wie kann man noch ein bisschen Energie organisieren auf einem vernünftigen Weg. Und das andere ist dann auch noch die elektrische Energie. Wie könnte man schaffen, dass man irgendwo noch kleine Energielieferanten herbringt, wo man einfach ja nochmal die Energie vor Ort erzeugen kann. Weil das ist ja auch das, wovon ich überzeugt bin. Die ganze Energiewende und das Zeug, das muss in kleinen Parzellen funktionieren. Das muss im Kleiner gemacht werden. Das war bei der Planung von der Molkeanlage, ich habe gesagt, macht's das groß, macht's die, bei uns in der Nachbarschaft gibt's nochmal 5 so kleine Sennereien, ähnlich wie mir, baut's das doch zusammen. Ja, aber das ist doch auch wieder ein Scheiß, weil da muss ich das Produkt wieder da hinfahren, muss die Molke da hin, da wird sie verarbeitet, dann muss sie trotzdem irgendwie die Energie wieder herholen oder ich verkaufe sie da mit dem Geld, kaufe ich dann hier welche. Ich finde, die ganze Entwicklung der Energie, der Nachhaltigkeit funktioniert nur in kleinen regionalen Zellen, die sich einfach weiterentwickeln müssen. Und das ist aber ein bisschen ein Problem mit unserem Staat, vor allem mit unserer Gesellschaft, dass er ungern bereit ist, so wichtige Themenfelder wie Energieversorgung zum ins Kleine hinausdenken. Und gerade unser deutscher Staat ist sehr bemüht, möglichst alles groß und geregelt und in Formen gezwängt aufzubauen. Meine feste Überzeugung ist aber, dass man es im Kleinen vor Ort machen muss, dass jeder, blöd gesagt, jeder muss die Energie erzeugen, die er verbraucht. Und dann kann ich auch mit einem Elektroauto rumfahren, wenn ich genügend PV-Platten auf dem Dach habe, um dieses Auto zum Laden. Ich finde es einen absoluten Blödsinn, Entschuldigung, ein Elektroauto zum Kaufen, wenn ich es dann irgendwo in die Steckdose reinstecken muss. Ich muss die Energie auch herkriegen. Die kommt nicht aus der Steckdose. Und das ist das, wo ich sage, da gibt es durchaus noch Punkte, wo man weiter denken muss. Und gesellschaftlich wie auch auf das kleine Käsegeschäft von uns untergebrochen. Mhm. Ja. Das sind so die Idee, wo man noch ein bisschen einfach immer weiter denkt. Es ist auch so, dass man das mit der Molkeanlage, das war mit der letzten großen Baustelle verknüpft und da hat man das dann praktisch verbunden und im Moment schaut man einfach, was für Möglichkeiten gäbe es. Es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv schauen, was machen wir nächstes Jahr, sondern man läuft mit offenen Augen durch die Welt. Was machen andere? Was könnten wir machen? Und was gibt es für uns für Möglichkeiten, für Lösungen, um uns einfach zu verbessern?
Jetzt habe ich noch eine letzte, nochmal philosophische Frage. Das und jetzt wird es richtig. Dritte. Ja, jetzt wird es aber richtig. Jetzt musst du dich auch gut festhalten. Und zwar, also du darfst dir auch Zeit nehmen zum Nachdenken. Wenn du dir jetzt mal das Allgäu als eine Person vorstellst, welche Eigenschaften hat wohl diese Person in deinem Kopf?
Also Allgäu, ich habe jetzt ein bisschen ein Problem. Der Allgäuer oder das Allgäu?
Je nachdem, ist es für dich eine Frau, ist es für dich ein Mann, ist es Mann, ist es nichts?
Ich kann ja im Prinzip den Allgäuer, ja. diesen Menschenschlag, sag ich jetzt einmal, der wäre vielleicht noch besser zum der wäre noch greifbarer, ja. Weil er einfach ja introvertiert ist, schaut, dass alles funktioniert, er geht ungern neue Bindungen ein, sondern er nimmt das, was er hat, weil er auch von der Historie her viel der Umwelt abkämpfen hat müssen. Man hat immer geschaut, dass man weiterkommt, dass man Überleben möglich hat. Und darum ist er sehr in sich gekehrt und ruhig und eigentlich ja sehr introvertiert und zurückhaltend. Er hilft jedem, aber nicht einfach so, sondern er will gefragt werden und er will ein bisschen gebettelt werden, dann funktioniert schon. Es ist ein guter Mensch, aber man muss ihn zum Nehmen wissen. Das ist jetzt der Allgäuer. Das Allgäu. Das ist jetzt heftig. Was ist das für ein Mensch? Ein schöner Mensch, ein liebenswerter Mensch, ein Mensch, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen will, weil ich glaube, der Allgäuer ist so und konzentriert da vor allem, der geht nicht gern weg, sondern der ist da und der will da bleiben. Und wenn ich jetzt sage, ich will das Gebiet als Person identifizieren, dann ist es der Lieblingsmensch. Mhm. Man will gar niemand anders kennen. Eigentlich so, wie man sich ideal eine Beziehung vorstellt. ich brauche gar nicht nach rechts oder links schauen, sondern ich habe das Beste, was es für mich gibt, vor mir, beziehungsweise am Tisch gegenüber. Mhm. Und das finde ich einfach, ja, so der das Allgäu auch beschreibe, als Lieblingsmensch, wo man gar kein Interesse daran hat, was anderes zum suchen. Weil ich bin tiefst davon überzeugt, dass ich das Beste habe.
Mhm. Amen. Bitte, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ach, immer wieder gern.
Mehr Informationen zur Sennerei in Gunzesried gibt es unter gunzesrieder-bergkäse.de. Dort gibt es auch den Webshop zum Online-Bestellen. Die weiteren Folgen der Miniserie Mechler, Macher, Zukunftsgestalter gibt es auf podcast.allgäu.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes oder ein Sternchen bei Spotify. So helft ihr anderen dabei, den Podcast noch leichter zu finden. Und wenn euch das Thema Käse interessiert, empfehle ich euch die Folge mit Lisa und Philipp von der Heumat Genusskäserei, die sich mit ihrem Faible für Weichkäse vor wenigen Jahren den Traum von der eigenen Sennerei verwirklicht haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.